Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer Gesprächsreihe Corona in Europa, Erfahrungen und Perspektiven in der Pandemie. Diesmal mit Blick nach Spanien. Da heiße ich ganz herzlich Stefan Meyer willkommen, der uns hier gegenüber sitzt, sozusagen in Madrid. Stefan.
Guten Abend.
Hallo, Stefan.
Hallo.
Ich bin dann Andreas Baumer, ich bin Geschäftsführer der Hannibal Stiftung Baden-Württemberg und werde das Gespräch heute Abend führen. Aber viel wichtiger ist natürlich Stefan Meyer. Stefan ist Politikwissenschaftler, hat auch einen Master in Public Health, ist also sozusagen doppelt qualifiziert, um über die epidemiologische und politische Situation in Spanien zu sprechen. Er ist außerdem Gründungsmitglied von EQUO, das ist die grüne Partei in Spanien und damit Angehörige einer doch recht überschaubaren Spezies in Spanien und sitzt für EQUO im Stadtparlament des Bezirks San Martin in Spanien. Nochmal herzlich willkommen, Stefan, schön, dass du die Zeit nimmst und wir fangen gleich an. Wie ist denn die aktuelle Situation in Spanien? Erwartet ihr auch die zweite Welle, wie sie sich ja eventuell hier in Deutschland abzuzeichnen scheint? Oder guckt ihr noch vorgemut nach vorne?
Ja, wir gucken vor allem vorgemut nach hinten, weil wir fühlen uns eigentlich noch mitten in der ersten Welle. Am 13. März ist hier alles geschlossen worden. Und der Druck ist sehr groß auf der Bevölkerung. Wir sind seit drei Monaten praktisch eingeschlossen. Spanien ist eines der Länder, was die härtesten Maßnahmen praktisch getroffen hat, was unter anderem auch am härtesten getroffen wurde. Es ist regional auch sehr unterschiedlich. Die großen Städte, insbesondere Madrid, auch Barcelona, waren sehr, sehr betroffen in den Zahlen. Und hier wird noch nicht von der zweiten Welle gesprochen. Alle hoffen darauf jetzt, in den Urlaub gehen zu können. Niemand weiß, wo er hingehen kann. Der Druck insbesondere auf die Familien, die ihre Kinder zu Hause haben, ist sehr, sehr groß.
Ja, vielleicht daran anknüpfend. Du hast ja schon erwähnt, dass der Lockdown in Spanien sehr viel härter war als beispielsweise bei uns in der Bundesrepublik. Was waren denn für dich so die einschneidendsten Maßnahmen oder Erlebnisse in dieser Zeit?
Na, ich glaube, es sind eigentlich drei Geschichten. Zum einen, die Covid-Krise hat die Leute, die hier in der Armut leben, umso mehr getroffen. Also Madrid zum Beispiel ist eine Stadt, die zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden getrennt ist. Die Baustruktur ist von einer Entwicklungsidee der 60er Jahre, vor allem im Süden, geprägt. Da sind viele Leute, die in 40 Quadratmeter Wohnungen mit 5 Leuten zusammengefercht haben leben müssen. Das andere sind die Kinder. In Spanien hat man das Gefühl, dass an die Kinder überhaupt nicht gedacht wurde. Sie konnten überhaupt nicht nach draußen gehen und sind eben eingeschlossen worden. Und als dritte Kategorie, die älteren Menschen sind sehr betroffen worden. Es gibt einen sehr, sehr großen Skandal, insbesondere hier in der Region von Madrid, dass die ganzen Altenheime sehr betroffen wurden und praktisch 20% der Leute, die in den Altenheimen gewohnt haben, sind verstorben. Und da schaut man natürlich, was da die Ursachen sind. Das hat eine langjährige Ursache, dass die Altenheime praktisch privatisiert wurden und Minimalservices gegeben wurden. Das heißt, was Covid praktisch rausgebracht hat, sind die Probleme, die eh schon da waren.
Mhm. Jetzt ist es ja so, dass seit noch nicht allzu langer Zeit eine neue Regierung in Spanien im Amt ist. Erstmals seit der Demokratisierung eine Koalitionsregierung, Sozialdemokraten und Linke. Kann man jetzt schon so eine Bilanz ziehen, wie diese neue, ja auch ungewöhnliche Regierung diese Krise bislang gemanagt hat? Also bei 20% Toten in den Altenheimen klingt da ja auch viel nach politischem Versagen.
Das ist natürlich die große Debatte. Also es hat ja lange gekostet, bis die Sozialdemokraten und die Linkspartei, was ja auch ein Zusammenschluss von verschiedenen Gruppierungen ist, zusammengefunden haben. Es ist erst im zweiten Wahlgang gegangen und dann ist es relativ glatt gegangen, auch mit Unterstützung von Regionalparteien. Und nach 2 Monaten sind sie praktisch dann überrascht worden von der Covid-Krise. Wir haben ein ganz gutes Regierungsprogramm und von Anfang an ist die Regierung mit härtesten Mitteln beschossen worden von der Rechten, die zusammengesetzt sind aus einer neuen liberalen Partei, die auch sehr rechts ist, die traditionelle rechte Partei, PP. Und jetzt, wir waren in Spanien immer stolz darauf, dass wir eines der wenigen Länder sind, die keine rechtsradikale Partei haben. Wir sind im zweiten Wahlgang dann mit einer großen Mehrheit reingekommen, mit fast 13%. Und die Regierung kommt darauf an, mit wem man spricht. Ich denke, sie haben in der Kommunikation viel falsch gemacht. Ich denke, sie haben das, was man machen muss, im Rahmen von dem Lockdown gut gemacht. Die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich so, dass die Regierung viel falsch macht, weil sie so beschossen wird von der rechten Seite, sowohl von den Rechtsradikalen als auch von der populären Partei. Und das Problem ist, dass viele der sozialen Dienstleistungen nicht kompetent sind, also Gesundheitsversorgung und insbesondere die Altenheime, sind nicht kompetent der nationalen Regierung, sondern sind Kompetenz der Regionalregierung. Und wer da wirklich versagt hat, ist die Regierung hier in Madrid, was eine rechte Regierung ist in Koalition mit den Liberalen, toleriert von den Rechtsradikalen.
Was mich noch sehr interessieren würde, es gibt ja schon so eine gewisse, zumindest in Teilen der Gesellschaft, Stimmung des Aufbruchs mit einer neuen progressiven Regierung, die ja auch schon allerhand auf den Weg gebracht hat. Welche Debatten gibt es denn, wie die Gesellschaft nach der Pandemie oder in einer neuen Normalität aussehen könnte? Gibt es da Ideen für ein neues Wirtschaftsmodell? Weil die klassischen Sektoren Tourismus und Bauindustrie liegen ja da nieder und ob die sich wieder aufrichten werden, ist ja mehr als fraglich. Wie wird das diskutiert?
Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man sich die Szenarien anschaut für Spanien, dass Spanien mit am meisten betroffen wird. Spanien hat eine Wirtschaft, wo 15% auf dem Tourismus basiert. Das gibt natürlich einen großen Einbruch. Und in den letzten 20 Jahren hat Spanien ja praktisch so eine Art Deindustrialisierung mitgemacht, was dann im Rahmen von der Krise von 2008, 2011 zu einer immer größeren Prekarisierung von den Jobs geführt hat. Und zum Wegschmelzen von ganzen qualifizierten Arbeitsplätzen. Es gibt natürlich viel Debatte jetzt, wie der Wiederaufbau, und es wird hier von Wiederaufbau gesprochen, stattfinden soll. In Madrid gab es einen Vorschlag, mehr zu machen, was man schon immer gemacht hat, nämlich auf die Bauindustrie zu setzen, indem man den Boden mehr liberalisiert. Das war das Angebot der Madrider Regionalregierung, die einen sehr, sehr neoliberalen Kurs fährt. Die Linksregierung hat sehr gute Leute in den Ministerien, insbesondere Teresa Rivera, was die Vizepräsidentin ist für die ökologische Transition. Das ist ihr Vorschlag. Es sind da sehr gute Vorschläge mit dem neuen Klimawandelgesetz gemacht worden. Die Möglichkeit ist natürlich zu schauen, inwieweit man den Tourismus umbaut, inwieweit man erneuerbare Energien hier aufbaut. Und ein großes Problem ist auch in Spanien, was macht man mit dem ganzen Land, was in Spanien freiliegt. Ist die ganze Bevölkerung Spaniens größer als Deutschland von der Fläche und hat nur die Hälfte der Bevölkerung, und die meisten der Bevölkerung leben in Barcelona, Madrid, im Baskenland. Was macht man mit dem ganzen freien Land? Es gibt einen Bevölkerungsexodus aus den ländlichen Gebieten. Das ist ein großes Thema. Ein interessanter Kommentar neulich war, es gibt die Kampagne für Inclusive Vaccines, wie die Holländer mit den Deutschen, den Franzosen und den Italienern gemacht haben. Und die Sache ist, dass Spanien in so einer Initiative nicht dabei ist. Und es wird jetzt groß danach gerufen, dass Spanien mehr auf Innovation, auf Digitalisierung setzen sollte. Und insbesondere auf erneuerbare Energien. Es gibt sehr viel Sonne. Und das ist eine große Debatte, aber von der Rechten, also hier zum Beispiel in Madrid, da wo sie regieren, wird da wenig getan.
Solche Themen wie ökologische Transition, Klimapolitik, erneuerbare Energien, Digitalisierung sind ja auch sehr grüne Themen. Ist es denn so, dass sich die Grünen in Spanien jetzt da auch mit guten eigenen Vorschlägen und Konzepten profilieren können? Ist es vielleicht sogar eine Chance, die Partei ein bisschen voranzubringen?
Ja, also wenn man von den Grünen, das hattest du ja schon gesagt, von den Grünen in Spanien spricht, das ist eine sehr rare Spezies. Es tut sich da jetzt gerade was. Eine Figur, die vielleicht ein bisschen mehr internationale Ausstrahlung hat. Íñigo Errejón, der seinerzeit bei Podemos war, hat sich dann abgespalten, zusammengetan mit der Bürgermeisterin von Madrid und haben dann eine neue politische Option gegründet, Más Madrid, was eigentlich nur eine regionale Partei ist. Und im zweiten Wahlgang haben wir uns dann präsentiert auf nationaler Ebene und haben da nur sehr unter unseren Erwartungen eigentlich Stimmen bekommen. Es ist wichtig, dass wir im Parlament sind mit den zwei Abgeordneten, die wir da haben, Íñigo Errejón, Inés Saranés, weil es im Grunde genommen keine Opposition von links gibt. Die sozialdemokratische Regierung muss sich wehren gegen den harten Angriff von rechts, der nicht nur im Parlament kommt, sondern auch zum Beispiel in den Gerichten gemacht wird. Und ich denke, dass es wichtig ist, solche Stimmen zu haben. Wir sind praktisch die einzige Linksopposition, die im Parlament gerade besteht. Und wir haben neulich gerade auch haben Sie gesagt, wir heizen die Wirtschaft wieder an, indem wir Subventionen für den Autokauf geben. Das Klimawandelgesetz ist okay, könnte besser sein. Und wir sind da dahinter.
Vielleicht noch eine letzte Frage, die den Blick so ein bisschen nach Europa weiten soll. Spanien ist ja nach wie vor eines Haltung in der Bevölkerung angeht, eines der europafreundlichsten Länder. Jetzt ist es so, dass in der europäischen Debatte Wiederaufbauhilfen oder Investitionshilfen ja immer wieder gerade in nordeuropäischen Ländern dieses Topos, der Topos des faulen Südländers aktiviert wird. Es gibt die Koalition der sparsamen Vier, die unter keinen Umständen Gelder in Form von Zuschüssen zulassen wollen, sondern das konditionieren wollen. Kredite, die auch bestimmt an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, wo dann sofort Erinnerungen an Troika-Zeiten in der Finanzkrise wach werden. Wie wird diese Debatte in Spanien wahrgenommen?
Es sind zwei Bruchlinien hin. Einerseits Spanien und der Norden und andererseits rechts und links. Die Tatsache, dass Spanien immer noch sehr, sehr europafreundlich ist, geht natürlich auf die letzten 30 Jahre zurück, wo Spanien sehr auch profitiert hat von der Mitgliedschaft in Europa. Aber das wird sehr, sehr brüchig mittlerweile. Und das ist schon 2008, 2011, insbesondere als in Griechenland die Troika interveniert hat und das Austeritätsprogramm, da vorgeschlagen hat, ist Europa sehr, sehr kritisch hier betrachtet worden. Es gibt an sich noch eine große Zustimmung zu Europa, aber die Debatten, die jetzt im Rahmen des Wiederaufbauprogramms gemacht worden sind, sie werden hier sehr, sehr kritisch wahrgenommen. Und es ist klar, dass es keine gemeinsame Geldpolitik geben kann, wenn es nicht eine gemeinsame Fiskalpolitik und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik geben kann. Viele der klügsten Köpfe aus Spanien müssen nach Deutschland gehen, um da zu arbeiten. Es wird als ungerecht wahrgenommen, dass sich alle Arbeitsplätze, qualifizierten Arbeitsplätze jetzt in Deutschland konzentrieren. Und die Wahrnehmung, dass im Süden Europas nicht gearbeitet wird, wie es ja von einem Holländer insinuiert wurde, wird als sehr beleidigend wahrgenommen.
Ja, vielen Dank, Stefan. Das war waren sehr interessante Einblicke. Was ich mir ja auch nicht vorstellen kann, vielleicht ganz zum Schluss, du hast ja selber drei Kinder und 3 Monate Ferien in einem Land, was ja immer noch halb geschlossen ist. Wie funktioniert das? Wie kriegt ihr das hin?
Es ist sehr, sehr schwierig. Also insbesondere die Kinder, man weiß überhaupt nicht, was das für eine Auswirkung hat. Also ich meine zu merken, dass mein jüngster Sohn sehr, sehr aggressiv ist, also noch viel am Bildschirm jetzt. Die können jetzt wieder ein bisschen raus auf den Spielplatz und sich da treffen. Man weiß nicht, was das für eine Auswirkung haben kann, insbesondere auf das Wohlbefinden der Kinder. Es ist sehr, sehr schwierig für die ganzen Familien. Es ist eine es liegt eine Atmosphäre von Aggressivität und Verzweiflung manchmal auf den Parks, wo jetzt die Kinder rumrennen.
Okay.
Wir hoffen, dass es jetzt besser wird.
Das hoffen wir für euch und für alle Länder in dieser schwierigen Situation auch. Nochmal vielen Dank für die
herzlichen Dank an euch, Andreas.
Infos, für deine Zeit. Alles Gute, bis bald. Und jetzt nochmal nach draußen gesagt, die herzliche Einladung auch nächsten Mittwoch, einzuschalten ist das falsche Wort, zuzuhören oder zuzuschauen, wenn wir unsere Reihe fortsetzen werden, dann mit einem Blick in die Niederlande, die ja da auch eine ganz spezifische Corona-Geschichte haben. Und darüber werden wir sprechen mit Dr. Erika Meyers, Historikerin und Theologin, die lange Zeit für unser holländisches Pendant, also für die Grüne Stiftung in Amsterdam gearbeitet hat und inzwischen Professorin für Theologie an der Evangelischen Universität in Groningen ist. Also nächsten Mittwoch wieder 19 Uhr, Corona in Europa, Niederlande mit Erika Meyers. Bis dahin vielleicht eine schöne Woche und eine gute Zeit. Tschüss.